daran zu zweifeln, dass Jesus als historische Person gelebt hat, das wäre ziemlich dumm. Also da gibt es keinerlei seriöse Anhaltspunkte, daran zweifeln zu können. Dafür sind die Quellen viel zu klar und viel zu dicht, selbst wenn sie Glaubensquellen sind.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Es ist wieder die Zeit draussen, wo es kalt und dunkel ist. Die Zeit vom Winter. Und auch die Zeit vor der Weihnacht, einem Fest der Fester in unserer christlichen Kultur. Ein Fest, wo man einen Tannenbaum aufstellt, miteinander Gemeinschaft hat, Geschenke verteilt und Lichtli anzündet. Das Fest der Liebe. Das Fest rund um die Geburt von Jesus Christus vor rund 2000 Jahren. Aber hat es die Geburt und die Geschehnisse rundherum wirklich gegeben? Oder ist das alles nur eine Märchengeschichte? Schön verkauft in der Bibel, aber gar nicht so richtig historisch belegt. Ich wollte es wissen. Und darum widmen wir uns dem Thema. Und das heute mal mit einem Gast statt zwei. Mein Name ist Karl Dietli und jetzt hören wir zuerst mal rein in die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel.
Und so wurde der Sohn Gottes Mensch. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind, das Gottes Geist in ihr geschaffen hatte. Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Er grübelte noch darüber nach, wie er sein Problem lösen sollte, als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte: »Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien.« Damit erfüllte sich, was Gott durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen, das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Sie blieb aber Jungfrau bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten.« König Herodes war bestürzt, und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: »Wo soll dieser neue König geboren werden?« Sie antworteten ihm: »Im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Lande Judäa, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird.« Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem: »Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen.« Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem. Und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg.
Ja, und da bei mir heute ist der Detlef Hecking. Er ist der Pastoralverantwortliche vom Bistum Basel. Herzlich willkommen, Detlef. Hast du den Weg da zu uns gefunden?
Merci für die Einladung.
Danke auch. Und wir reden ja über das Thema Weihnachten oder besser gesagt auch die Weihnachtsgeschichte. Aber wir bleiben mal beim Start einfach bei Weihnachten selber. Jetzt erzähl, es geht ja auch nicht mehr so lange, bis Weihnachten ist. Wie wirst du das feiern dieses Jahr? Was sind so deine Pläne?
Voraussichtlich so wie jedes Jahr. Und das heißt bei mir mit der Familie schön geschmückt im Weihnachtsbaum mit Weihnachtsliedern, auch mit ein paar Geschenkli, genau. Ein feines Essen und anschließend dann Mitternachtsmesse. Ja, genau, das ist so
ja, das Standardprogramm. Ja. Ist bei uns auch ähnlich. Bei uns ist noch offen, mit welchen Familien dass wir alles feiern. Aber bei den Schwiegereltern in der Ostschweiz sind wir sicher auch und dort wird es ganz ähnlich sein wie bei dir. Auch eben mit der Messe manchmal noch. Manchmal machen wir es nicht. Mittlerweile haben wir auch viele kleine Kinder unter uns. Da muss man immer ein bisschen schauen, wie geht es auf.
Aber was ist möglich, ja.
Ich freue mich auch auf Gemeinschaft, aufs Essen. Meine Kinder freuen sich jetzt schon auf Geschenke. Also das wird sicher gut. Was bedeutet dir eigentlich das Fest persönlich?
Also zunächst gerade noch zu Weihnachten selbst. Wichtig ist mir, dass es trotz allem entspannt und gemütlich zugeht, bei allem Festlichen und Besonderen und Vorbereitung, die es braucht. Ja, was bedeutet es mir? Theologisch bedeutet Weihnachten ja, dass Gott Mensch wird. Und deswegen passt zu Weihnachten, und das ist mir wirklich wichtig dran persönlich, dass wir unser eigenes Menschsein leben und feiern in aller Schönheit und Freude und Dankbarkeit, aber auch mit aller Zerbrechlichkeit. Und das führt dann ja auch hin zur Weihnachtsgeschichte, denn auch mit der Geburt Jesu war ja nicht nur alles schön und schon gar nicht feierlich, sondern ziemlich zerbrechlich und gefährdet.
Genau, da sind wir auch schon beim Kern von Weihnachten. Das geht ja häufig vergessen in all dem Weihnachtsstress, in dem vorweihnachtlichen Treiben. Ich weiss, bei uns daheim wird auch schon wieder diskutiert, was schenken wir dem. Für gewisse Leute ist ja das dann auch normal und etwas Schönes. Andere sind dann gestresst, ich sollte noch das und dieses. Mhm. Aber im Kern geht es ja eigentlich schon um etwas anderes, oder?
Im Kern geht es um was anderes. Da ist Leben pur, mit aller Freude, Hoffnung, Gefährdung, Angst, Flucht, Vertreibung, das gehört alles mit rein und das geht bei uns verloren. Je süßlicher wir Weihnachten feiern, desto mehr geht das verloren und das ist eigentlich schade, denn damit entfernen wir uns von der prallen Lebensrealität, die in der Geburt Jesu zum Ausdruck kommt.
Und da sind wir auch schon voll drin. Du hast es schon angedeutet, eben um was es geht. Jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer reintauchen in die Hintergründe und in die Geschichte. Jetzt ganz kurz erklärt, was ist denn eigentlich der Inhalt und der Kern von dieser Weihnachtsgeschichte? Das, warum wir heute auch Weihnachten feiern.
Ja, also wenn man es kurz erzählen wollte, könnte man sagen, es geht um eine Geburt. Maria bekommt ihren Sohn, ihren ersten Sohn, aber es geht ein bisschen drunter und drüber. Es ist passiert Unerwartetes. Die Umstände von der Schwangerschaft und Geburt sind nicht klar. Unsicherheiten mit dem Josef. Und all das bedeutet trotzdem, läuft trotzdem darauf hinaus, in dem Kind liegen unglaubliche Hoffnungen. Es ist tief mit Gott verbunden und das löst Hoffnungen aus bei Menschen, bei ihr. Und ja, wird gedeutet vom Engel her, von der Schrift. Gott ist in diesem Kind ganz besonders da und für uns Menschen da.
Ja, und das steht ja in den Evangelien im Neuen Testament von der Bibel. Eine Geschichte, die ja volle, auch dramatische Wendungen zum Teil hat. Also da gibt es ja die Flucht auf Ägypten, oder? Weil der Herodes will dem Kind an den Kragen gehen. Er spürt, dass das ist ein besonderes Kind, da passiert etwas. Es gibt die Geschichte, wo sie ja in den Stall hineingehen, weil sie sonst nie mehr Platz findet in Bethlehem, was ja auch ein Folge ist von dieser Flucht. Also eigentlich durchaus eine dramatische Geschichte auch, oder? In gewissen Zügen.
Ja, absolut dramatisch. Zwei verschiedene Geschichten eigentlich. Ja, die eine Geschichte, die bekannte mit Lukas, mit der Volkszählung und alles übervoll und sie hatten keinen Raum in der Herberge und dann müssen sie aufs Feld, in die Höhle zu den Hirten. Was ein guter Ort ist eigentlich, die passen gut auf. Und trotzdem ist es halt am Rand und nicht so, wie man sich das wünscht. Und bei Matthäus dann halt tatsächlich nach der Geburt die Flucht, weil die Soldaten vom Herodes vor der Tür stehen, so ungefähr.
Eben, du erwähnst, es sind verschiedene Evangelien, also genau genommen zwei, wo das drin berichtet wird, das Matthäus- und das Lukas-Evangelium. In den anderen beiden wird zwar auch über Jesus Christus sein Wirken berichtet, aber weniger über die Kindheits-, die Weihnachtsgeschichte. Was würdest du sagen, spricht das für die Geschichte? Also zuerst mal doppelte Erzählung und dann das Weglaufen von den anderen beiden oder gegen die Geschichte, also wenn man jetzt von Glaubwürdigkeit redet? Ja.
Also grundsätzlich geht es allen vier Evangelisten um dasselbe. Sie fragen sich und erzählen davon, wer ist eigentlich Jesus? Und das erzählen sie, indem sie vom Leben Jesu erzählen, was hat er gemacht, was hat er verkündet. Und das machen sie durchaus historisch, so und so war es. Aber ihre eigentliche Frage ist nicht historisch, sondern die eigentliche Frage ist, wer ist Jesus im Innersten, so im tiefsten seiner Identität, wer ist Jesus von Gott her gedacht? Und das machen die vier halt relativ unterschiedlich. Lukas und Matthäus erzählen von der Geburt Jesu tatsächlich. Markus und Johannes haben dieselbe Frage, aber erzählen anders. Sie fangen einfach anders an. Ja? Bei Markus beginnt es mit dem Propheten Jesaja und Johannes dem Täufer. Johannes greift bis zum Anfang der Welt zurück. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Die legen weniger Wert auf die Geburt. Aber die Frage ist dieselbe. Das finde ich wichtig. Ja? Wer ist Jesus von Gott her? Und da sind sie sich in aller Vielfalt einig. Der Messias für Israel und für die Völker, für die ganze Welt. Hoffnung für die Welt.
Wenn wir gerade bei der Glaubwürdigkeit bleiben, ist das jetzt etwas, wo man sagt, ist da etwas dran, der Geschichte, kann man ihre glauben oder nicht? Und jetzt gerade, wenn du erzählst von verschiedenen Blickwinkeln, ist jetzt das auch glaubwürdig oder kann man sagen, die widersprechen sich ja und das würde gegen die Geschichte sprechen?
Wir haben heute ein etwas anderes und ein etwas vielleicht eingeschränktes Verständnis von Glaubwürdigkeit, oft genug jedenfalls. Glaubwürdigkeit verstehen wir leicht als rein historisch glaubwürdig und beweisbar und genau so war es. Und da sind wir tatsächlich nicht so sicher, aber Glaubwürdigkeit hat gerade für die Evangelien viel mehr die Dimension, wem kann ich glauben und auf was kann ich vertrauen? Und in dem Sinne sind die Geschichten Glaubensgeschichten und wollen uns einladen, selber zu glauben. Und die Glaubwürdigkeit bestätigt sich eigentlich, wenn man das so etwas überspitzt formulieren will, erst dann, wenn ich selber lerne, mit Jesus und auf Jesus zu vertrauen. Und in dem Sinne sind die Geschichten glaubwürdig, aber nicht im Sinne von mathematischen Formeln und dies kann ich beweisen und hundertprozentig so war es.
Also es braucht Glauben, oder? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich mag mich noch erinnern, in meiner Entwicklung von meinem Glaubensleben, dass am Anfang, wo ich so ein bisschen Bibel angefangen habe als junger Mensch, ist für mich eher so, sind die Widersprüche schon immer sehr im Fokus gewesen. Und das ist auch Diskussion mit meinen befreundeten Leuten, die auch vielleicht dort mal gleiche Fragen hatten, die Bibel gelesen haben, gemerkt haben, hey, das spricht doch alles dagegen. Und je länger und je mehr ich drin gelesen habe und auch angefangen habe, dass vielleicht mehr verstehen oder von den Hintergründen, habe ich auch gemerkt, nein, das sind doch alles andere Menschen gewesen. Sie sind zwar alle nahe bei Jesus gewesen, sie haben ihn sehr wahrscheinlich auch eins zu eins erlebt. Aber jeder sieht es ja auch wieder anders, oder? Ein Matthäus sieht es anders als ein Johannes. Ein Johannes ist vielleicht noch ein bisschen näher dran gewesen, wenn das wirklich der Johannes der Jünger gewesen ist, wo man ja sagt, er ist so nahe bei Jesus Christus gewesen wie kein anderer. Und ein Markus, der ja wieder einen anderen Blickwinkel gehabt hat, und der Lukas, der Arzt. Aber alle haben Jesus erlebt und eigentlich haben sie ihn vielleicht bei gewissen Sachen ja miterlebt, den anderen nicht. Und jeder hat den Schwerpunkt auch wieder anders gesetzt. Das würde ja eigentlich schon auch für das sprechen und spricht ja auch für, eben, der hat es von dieser Seite gesehen, der hat es von dieser Seite gesehen. Also eigentlich ist es sogar bereichernder, könnte man sagen.
Absolut. Ich erinnere mich sehr gut an meine allererste Vorlesung im Theologiestudium, die ging über das Markus-Evangelium. Und dann legte der Professor dar, ja, Markus hat keine Kindheitserzählung, keine Geburtsgeschichte und Geburtsort Bethlehem oder Nazareth, so genau weiß man das eigentlich gar nicht. Das war für mich damals neu und hat mich schockiert. Und ich habe mich gefragt, ja, wenn jetzt vielleicht nicht Bethlehem der Geburtsort Jesu ist, wie ist das dann mit den Verheißungen vom Ersten Testament her, mit dem Propheten Micha und Jesaja? Geht das dann alles noch auf? Woran kann ich dann eigentlich noch glauben? Und das hat mich damals ziemlich durchgeschüttelt und ich glaube, das ist ein Weg, den wir alle machen müssen, wenn wir zu einem vertieften Glauben kommen im Lauf unseres Lebens. Es geht tatsächlich um Glauben und nicht um historische Details. Hilde Domin, die jüdische Lyrikerin, hat das mal wunderbar ausgedrückt in ihren Worten. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und Glauben ist ja was Ähnliches. Wir setzen unseren Fuß nicht in die Luft, aber wir glauben tatsächlich, dass Gott es gut mit uns meint und Jesus uns Gott zeigt, das Angesicht Gottes ist. Ohne Glauben nützt es nichts, die Weihnachtsgeschichten zu lesen.
Genau, da sind wir wieder bei der Aussage von vorher, eben ohne Glauben geht es nicht, es braucht Glauben, das ist vorausgesetzt. Und gleich gibt es vielleicht jetzt den einen oder die andere, der das lost und denkt, ja, aber ich würde jetzt schon noch ein bisschen mehr auch meinen Kopf füttern und vielleicht auch merken, ist jetzt das alles nur Humbug oder kann man auch wirklich belegen, dass die Geschichte, gerade die Weihnachtsgeschichte von der Geburt von Jesus in dem Stall, ob das auch etwas dran hat. Rein wissenschaftlich, was ist da genau belegt? Jetzt zuerst mal, sagen wir mal, auch vom biblischen Text aus gesehen.
Also Theologie wird damals nicht in wissenschaftlichen Traktaten gemacht, sondern meistens in Erzählungen, mehrheitlich in Erzählungen. Mhm. Und ja, es sind beides Erzählungen, sowohl bei Lukas wie auch Matthäus, die tief in der Realität ihrer Zeit wurzeln. Und wir kommen da nah dran, auch an historische Ereignisse. Beide erzählen davon zur Zeit Herodes des Großen. Mhm. Das war damals der König vom jüdischen Reich, von Palästina, von Israel. König von Roms Gnaden, ja, in Abhängigkeit vom römischen Kaiser. Und das ist eine schöne Brücke zum Lukas-Evangelium. Die Engel auf dem Hirtenfeld zum Beispiel, die preisen dann ja nach der Verkündigung an die Hirten, da ist der Messias geboren. Dann preisen die Engel, er ist der Retter, er ist der Herr. Das Ganze ist eine frohe Botschaft, sagt Lukas, ein Evangelium. Und diese Begriffe Retter und Herr und Evangelium, das sind Begriffe und Titel, mit denen ließ sich der römische Kaiser verehren und preisen. Er wollte der Retter und der Herr sein und Nachrichten aus seinem Kaiserhaus waren eine frohe Botschaft. Und Lukas geht hin und sagt, der wahre Retter, der eigentliche Herr der Welt und eine wirkliche frohe Botschaft ist das, was hier im Feld bei Bethlehem passiert. Das heißt, Lukas spielt genau mit diesen historisch sehr treffenden Angaben und erzählt eigentlich eine politische Version der Geburt hier Jesu, wenn man das so will. Ja, in diesem kleinen Säugling ist mehr Heil als im ganzen römischen Kaiserreich. Und
das ist natürlich ein Angriff auf die Souveränität und fast schon Gottheit vom römischen Kaiser.
Absolut, ja, genau. Matthäus setzt andere Akzente, aber auch er ist tief in der Geschichte und Kultur seiner Zeit verwurzelt. Die Schriftgelehrten in Jerusalem weisen ja den Weg, sagen, der Messias wird in Bethlehem geboren, als Herodes sie fragen lässt. Da stehen Magoi, Sterndeuter vor der Tür und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und auch die Magoi sind gut bekannt. Das ist eine vermutlich persische Priestergruppe, die sich gut auskennen mit der Welt und eben mit der Astronomie. Vielleicht nicht so ganz koscher. Nicht Juden sind sie auch. Also sie glauben eigentlich nicht an den Gott Israels und trotzdem sind sie die, die den Weg finden zum neugeborenen Kind. Aber es sind auch da nochmal Glaubensgeschichten, narrative Theologie, die tief verwurzelt sind in der Geschichte, in dem Sinne auch historische Plausibilität haben, aber sie erzählen keine historischen Details über die direkten Umstände von der Geburt Jesu. Genau. Dafür gibt es dann auch zu viele Unterschiede.
Aber da kann man davon ausgehen, dass das schon so passiert ist, oder würdest du es jetzt eher als gleiche sagen oder ein Märchen, eine Legende, was auch immer einordnen?
Legende und Märchen würde ich auf keinen Fall dazu sagen, ohne Märchen zu nahe treten zu wollen.
Also nicht die Sparte-Gebrüder Grimm oder was?
Nicht die Sparte-Gebrüder Grimm, nein, aber wir müssen die Aussageabsicht von den Geschichten beachten. Geschichten, die einerseits zum Glauben einladen wollen und andererseits aus der Osterperspektive heraus. Das heißt, aus der Perspektive derer, die an den auferstandenen Christus glauben, sich fragen, ab wann sieht man es eigentlich? Wo beginnt das sich zu zeigen? Und Matthäus und Lukas sagen von Beginn an. Schaut mal, was schon bei der Geburt passiert ist. Das passt zum ganzen Leben Jesu. Ja, die bei Matthäus, wie die Sterndeuter als Nicht-Juden schon zum Jesuskind kommen, das ist das, was später im Matthäus-Evangelium und in der Gemeinde passiert. Das heißt, sie sind historisch zuverlässig auf einer anderen Ebene. Sie bilden die Glaubenserfahrungen der Gemeinde von Matthäus und Lukas ab. In dem Sinne sind sie wahr.
Gibt es denn auch noch, sagen wir mal, Beleg zu den Dokumenten, zu den Urschriften von den Evangelien? Also ich nehme an, das ist ja alles sehr historisch nachgefunden worden, auch zu der Zeit, wo Jesus Christus gelebt und gestorben ist, oder? Man findet ja manchmal auch so Zeugenaussagen, die viel weiter rausgehen und die sind doch sehr nah. Spricht das auch dafür, für Plausibilität?
Also die Evangelien sind sowohl als Handschriften wie auch in ihrer ganzen Geschichte grundsätzlich sehr zuverlässig überliefert. Auch in den Handschriften, die wir haben, näher dran an den ursprünglichen Texten als die meisten antiken Schriften. Ich habe die Zahlen jetzt nicht auswendig parat, aber der nehmen wir von den Bellum Gallicum, den jüdischen Krieg von Julius Caesar. Ja, die ältesten Handschriften, die wir davon haben, die sind viel jünger als die ältesten Handschriften, die wir von den Evangelien haben. Also die Überlieferung ist sehr, sehr stabil und zuverlässig und nah dran am Geschehen. Und manche antike Forscher sagen, wenn wir so kritisch mit unseren Quellen umgehen würden, wie ihr mit den Evangelien, dann kämen wir nirgendwo hin. Und trotzdem, es liegen 2-3 Generationen dazwischen. Die Evangelien sind zwischen 70 und 90 vermutlich ungefähr geschrieben. So ganz genau weiß man das nicht und basieren auf Überlieferungen, auf Glaubenstraditionen. Aber entscheidend ist tatsächlich der Punkt, auch mit den Anfängen der Evangelien wollen die Evangelisten ihre Perspektive auf das ganze Leben Jesu schildern, aus der Osterperspektive heraus.
Und ich habe mal gehört, Julius Cäsar, da zweifelt ja niemand daran, dass der mal gelebt hat, aber die Überlieferungen von seinem Leben oder Schriften sind also viel historisch weniger garantiert als jetzt die Evangelien. Kannst du das so bestätigen?
Also daran zu zweifeln, dass Jesus als historische Person gelebt hat, das wäre ziemlich dumm. Also da gibt es keinerlei seriöse Anhaltspunkte, daran zweifeln zu können. Dafür sind die Quellen viel zu klar und viel zu dicht, selbst wenn sie Glaubensquellen sind. Aber es gibt auch einzelne andere Quellen, antike, nicht-christliche Quellen über Jesus.
Genau, wäre meine nächste Frage. Okay. Genau, kannst du gerade weiterfahren. Ja.
Ja. Tacitus zum Beispiel, ein römischer Historiker, der Anfang des 2. Jahrhunderts über die römischen Kaiser erzählt. Auch das nicht alles historisch hundertprozentig zuverlässig, sondern auch das gedeutete Geschichte. Also jede Geschichtsschreibung ist gedeutete Geschichte. Das vielleicht als kleine Klammerbemerkung noch. Wenn wir heute hier in der Schweiz über 1291 oder die Schlacht von Morgarten oder Sempach reden, dann ist das auch gedeutete Geschichte und also nicht
einfach. Das heißt, es ist historisch nicht 1:1, genau. Alles detailliert nachvollziehbar, ja. Aber es ist doch, man kann davon ausgeht, dass das Ereignis ungefähr so gegangen ist.
Es wurzelt in der Geschichte, absolut, ja. Und eben am historischen Jesus zu zweifeln, das wäre dumm. Das wäre also wirklich dumm und unwissenschaftlich in jeder Hinsicht. Ich muss die Glaubensperspektive nicht teilen. Ja, also Tacitus, bei dem wir gerade waren, der erzählt auch historisch sehr deckungsgleich mit den Evangelien. Zur Zeit des Kaisers Tiberius unter Pontius Pilatus sei da ein Herr namens Christus hingerichtet worden in Palästina vom römischen Prokurator. Das ist der deutlichste außerchristliche Hinweis oder die Quelle, die auch vieles bestätigt, so von den Eckdaten her. Allerdings nicht die Geburt, sondern einerseits das, was um den Tod herum geschieht, und Tacitus schreibt etwa 116, 117 nach Christus, und er sagt, noch zur Zeit des Nero, also 2-3 Generationen nach Jesus, gibt es Menschen, die sich auf Jesus berufen, die Christen, ja, und die gibt es in Rom und anderswo. Dafür haben wir auch andere Quellen, Suetonen und Plinius der Jüngere, die dann vom frühen Christentum erzählen. Also eben, dass wir historisch da auf grundsätzlich sicherem Boden stehen mit der Jesus-Überlieferung, das steht außer Frage.
Gibt es denn auch noch etwas spezifisch für die Weihnachtsgeschichte oder eben die Geschichte um Geburt, so eine Quelle, wo vielleicht noch relevant wäre, außerhalb von der Bibel? Ja.
Nicht, was die einzelnen Details wie jetzt Stall oder Feld oder Sterndeuter angeht, aber in der Grundstruktur. Also zum Beispiel, dass eine Persönlichkeit, die etwas auf sich hielt und etwas gelten sollte, dass die eine jungfräuliche Geburt erleben musste sozusagen. Das gehörte zum Standardrepertoire von außerbiblischen Erzählungen, auch zum Teil über die römischen Kaisern. Es gibt Texte, die von Mose beispielsweise davon erzählen, die ägyptischen Pharaonen. Also das gehörte dazu quasi zur Grunderzählung von besonderen Persönlichkeiten. Mhm. Etwas salopp gesagt, ohne eine Jungfrauengeburt kam man da nicht weit. Und okay. auf solche Vorstellungen wird dann zurückgegriffen und aber gesagt, das Ganze ist von Gott Israels her bestätigt, gefördert und vorbereitet.
Aber das würde dann das gar nicht so speziell machen, die Geschichte von Jesus, gerade die Geburt von einer Jungfrau, oder? Wenn das eh überall vorkommt.
Also bei der Jungfrauengeburt geht es nicht um einen, also einerseits ist sie gut biblisch bezeugt, ja, sowohl Matthäus wie auch Lukas betonen das, dass die Vaterschaft unklar ist, um es mal so zu sagen, aber aus theologischer Sicht geht es da eigentlich nicht um Biologie, sondern auch da geht es um Verheißungen. Es geht um die Verheißung von Jesaja her, ja, die sich verändert im Laufe der Zeit. Eine junge Frau, aus der dann eine Jungfrau wird, wird ein Kind empfangen und er wird Immanuel, Gott mit uns heißen. Diese Hoffnungen werden mit Jesus verbunden, eine jahrhundertealte Glaubenstradition, die sich dann für uns Christen und Christinnen in Jesus erfüllt.
Gibt es denn auch sonst noch Widersprüche aus deiner Sicht, die gegen die Geschichte sprechen? Oder du hast ja gesagt, wenn man nicht so das glaubt, wäre man dumm. Aber gibt es gleich so Sachen, wo du vielleicht auch noch denkst, auch wenn es jetzt wirklich, wenn man alle die Puzzleteile zusammennimmt, wirklich sehr glaubwürdig überliefert ist und man eigentlich davon kann ausgehen, doch, die Geschichte hat so stattgefunden und die Person, die hat so geglaubt, oder auch die Personen allgemein, die in dieser Geschichte vorkommen, gibt es gleich etwas, wo dich auch noch zweifeln lässt? Oder allgemein Widersprüche, die gegen die Geschichte sprechen? Weil alles in allem kann man ja sagen, wenn man jetzt die Leute auf der Straße fragt, gibt es vielleicht einige, die sagen, ja, das glaube ich nicht, oder?
Ja, Also in der Grundstruktur vom Leben Jesu, geboren in Palästina, ob nur in Bethlehem oder Nazareth in Israel zu der Zeit. Ist ein bisschen schwierig mit den Bezeichnungen. Palästina und Israel meint nicht die heutigen Begriffe, sondern meint die damalige römische Provinz Palästina, denn der Name Israel bezeichnet vor allem das jüdische Volk der damaligen Zeit. Also im Leben Jesu, im gelobten Land, ich nenne es mal so, in der Kreuzigung, in seinen Worten, in der Verkündigung des Gottesreiches, in den Gleichnissen. Da haben wir guten Boden unter den Füßen. Die Geburtsgeschichten selber sind da eher als Glaubensgeschichten anzusehen, aber ich möchte gar nicht so sehr auf die Widersprüche. Das ist, wie du es vorhin gesagt hast, das ist so ein vielfältiges Bild und als ganzer Blumenstrauß wird es da wird spannend und schön.
Also bleibt es doch auch eher einfach, wie wir es gesagt haben, bei der Glaubenssache. Entweder steckt man Glauben drin und dann kann man die Historizität und das noch näher und dann findet man sicher den Boden, wo man auch noch sagen kann, mal, das muss so gewesen sein, mein Glaube treibt mich. Und wenn jetzt eben auch jemand auf der Straße einfach sagt, nein, ich glaube das nicht, ist das vielleicht weniger auf plausible historische Widersprüche zu führen, als eben einfach wahrscheinlich der persönliche Glaube, dass man auch sagt, ich kann und will das nicht glauben. Oder?
Ich würde es mit den Evangelien vergleichen. Zwei von den vier Evangelisten, die können wunderbar von Jesus erzählen und das Glaubenszeugnis ausbreiten, ohne dass sie sich überhaupt Gedanken machen. Zumindest schreiben sie nichts davon, von der Geburt Jesu. Ja, man kann an Jesus glauben und von Jesus erzählen in aller Bedeutsamkeit, ohne von der Geburt zu erzählen. Markus und Johannes schaffen das, ja, ohne dass etwas fehlt in dem Sinne. Matthäus und Lukas erzählen mit der Geburtserzählung dazu. Und ich lasse das gerne nebeneinander stehen, auch für die Leute auf der Straße sozusagen. Ja. Niemand muss an die konkreten Einzelheiten der Geburt Jesu im historischen Sinne glauben, wie sie Matthäus und Lukas erzählen. Dafür sind sie auch zu unterschiedlich, um entweder grundsätzlich an Jesus, also anzuerkennen, dass Jesus gelebt hat, eben da stehen wir auf sicherem Boden, oder auch um Jesus als Messias, ja, für sich zu entdecken.
Aber dann habe ich jetzt herausgehört, obwohl vielleicht die Weihnachtsgeschichte oder die Geburtsgeschichte von Jesus Christus selber jetzt nicht vielleicht absolut unglaublich top von der Historizität beleidigt ist, kann man doch auch sagen, aufgrund von der restlichen Quellen über das Leben von Jesus ist auch dem nicht, das muss irgendwie so stattgefunden haben, oder zumindest ist es vielleicht auch nicht so eins zu eins entscheidend, oder was würdest du jetzt da sagen?
Bei den Geburtserzählungen wäre ich historisch vorsichtig tatsächlich, ja, aber es ist tatsächlich nicht eins zu eins entscheidend. Die Geschichten wollen Sicherheit im Glauben vermitteln, nicht Sicherheit in der historischen Erkenntnis. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ja. Denen ist das viel wichtiger, dass beispielsweise ein Stern aufgegangen ist, weil ein Stern das Messias-Symbol im Judentum ist, ja. Der kommende Messias wird mit einem Stern begrüßt gewissermaßen und von Gott angezeigt. Das ist viel sicherer, ob es nun Magoi waren, die sich auf den Weg gemacht haben oder was auch immer, ja. Also die Perspektive ist wirklich mit den biblischen Geschichten eine neue, erweiternde Glaubensgeschichte zu erzählen. Und diese Sicherheit wollen sie vermitteln. Und ob zum Personeninventar jetzt die Hirten dazu gehören, die von David herkommen. David war ein Hirte, ja. In dieser Tradition steht dann Lukas. Oder ob es die Heiden sind, die nicht-jüdischen Sterndeuter, die Magoi bei Matthäus. Das ergänzt sich und fließt ineinander. Ich möchte auf keine von den Geschichten verzichten und erzähle sie auch weiter als glaubensstiftende Geschichten.
Ja, das ist ja auch eine wunderschöne Geschichte, ja, oder? Ja. Wo man auch kann, ja, unter dem Christbaum oder unter dem Weihnachtsbaum, ja, erzählen, wo ich auch beispielsweise gerne immer meinen Kindern erzähle. Es ist ja eine Geschichte mit Hoffnung und ganz schönen Elementen, wie dem Stern, den Hirten, den Magoi oder Magier oder Weise oder wie man immer sie nennen will, wo dort extra von dem herkommen. Und einfach immer mit dem Stern, mit Licht, mit Hoffnung. Mhm. Also ich denke, das ist schon auch Hoffnung, oder? Das ist auch etwas, wo die Geschichte vermitteln soll und eigentlich ja auch das Leben von Jesus auch symbolisiert.
Absolut. Also gerade das Symbol vom Stern, ja, das ist ein schönes Beispiel, denn das war einerseits ein tiefjüdisches Symbol für den kommenden Messias. Andererseits gibt es auch damals in der ganzen antiken Welt, gibt es so Vorstellungen, wie wir sie heute auch haben, ja, vom Glücksstern und vom Stern, der für jede Person eigentlich am Himmel steht und solche Dinge, die, ich sag mal, in der heutigen populären Spiritualität und Frömmigkeit weit verbreitet sind. Das gab es damals schon genauso und der Stern ist ein schönes Symbol. Matthäus erzählt von dem als tief überzeugter Jude, der an Jesus als Messias glaubt, erzählt vom Stern bei der Geburt Jesu und zugleich weiß er ganz genau, in diesem Stern können sich auch die Menschen auf der Straße sozusagen wiederfinden und ihn für sich als Hoffnungszeichen entdecken, dass auch über ihrem Leben ein Stern aufgeht und zwar auch dann, wenn es um Flucht und Vertreibung geht oder wie bei Matthäus selbst oder um Not wie bei Lukas und Armut und kein Platz in der Herberge, das darf man nicht vergessen. Ja, dass wir haben es vorhin da mal schon gehabt davon, dass wir die Geschichten nicht allzu süßlich nehmen, sondern in der Lebensrealität entdecken, die da geschildert wird. Ja, das Leben Jesu und seiner Familie ist bedroht von vielen Seiten und trotzdem führt es Gott und rettet durch alle Bedrohungen hindurch. Und das sollen auch die Menschen erleben, die diese Geschichten hören.
Und das wäre dann auch wieder die schöne Überlieferung auf das Weihnachtsfest von heute, ja. Oder? Wenn wir das als die Message oder Botschaft von der Liebe, von der Hoffnung nehmen und nicht einfach nur den Stress und die Hektik und alles, was da mit sich nimmt. Ja, leider ist es nicht immer überall so im Fokus. Also ich mag mich erinnern, in meiner Familie, es ist dann halt einfach nur noch auf einer reinen plastischen Ebene gewesen. Man isst zusammen, man kommt die Geschenke über. Aber die Geschichte habe ich nie mitbekommen. Das ist ja dann eigentlich auch schade, oder? Wenn es so entfremdet wird.
Absolut. An Weihnachten geht es, wie am Anfang gesagt, geht es darum, Gott wird Mensch. Und das heißt, alles Menschliche hat nicht nur mit unserem Leben zu tun, sondern ist auch Gott wohlgefällig sozusagen. Und gerade wenn Weihnachten entgleist, sag ich mal, ja, was ja hier und da passiert.
Leider, ja.
Wenn so ein schön geplantes Weihnachtsfest entgleist, vielleicht hilft der Gedanke tatsächlich, das gehört auch dazu. Ja, auch das erste Weihnachten, wenn man davon so sprechen will, oder das, was Matthäus und Lukas von der Geburt Jesu erzählen, war alles andere als gemütlich und friedlich. Aber in allem herausfordernden, bedrängenden, in der Not gab es Erfahrung von Hoffnung, von Glück, von Zuversicht. Vielleicht hilft das eben, gerade in Spannungen und Schwierigkeiten, diese Dimension wiederzugewinnen.
Wir sind ja auch noch bei den Widersprüchen von diesen Geschichten und du hast ja gesagt, eben die Widersprüche, die langen eigentlich nicht, um das aufwiegeln. Aber es gibt ja schon auch so Begriffe, oder, die sich ein bisschen unterscheiden in den Evangelien. Da redet Matthäus von träumenden Männern, oder? Und beim Lukas sind es
mutige, starke Frauen.
Mutige, starke Frauen, genau. Mhm. Das könnte man ja auch so ein bisschen als Widerspruch sehen, oder? Wie bringst du das zusammen?
Also das ist wirklich spannend, wenn man die Geschichten liest. Matthäus erzählt die Geschichte eher von Josef her. Ja, er ist es, dem der Engel begegnet und der träumt. Und sagt übrigens, Maria ist schwanger, aber mach dir keine Sorgen. Auch nicht so leicht zu verdauen für ihn, ja. Und die Geburt Jesu selbst wird da nur in einem kleinen Nebensatz erwähnt. Bei Lukas kommen viel mehr Frauen vor in den Geschichten. Da wird von Maria erzählt, von Elisabeth, von ihrer Begegnung, von den Geburtsgeschichten selber, ja, von Johannes dem Täufer und von Jesus. Auch da haben wir ein schönes Ineinander, ja. Mhm. Bei Matthäus, der stark vom Judentum herkommt, mit der Überlieferung über die Erzeltern und den Stammbaum, der in diesem Fall über die Väter geht. Und eben die Männer, die sich durch Träume und Gottes Stimme in ihrem Herzen bewegen lassen. Auch nicht so typisch für alle Männer. Und bei Lukas, die Frauen wie die Maria, die sich alleine aufmacht als schwangere Frau ins Bergland von Judäa, um da ihre Cousine Elisabeth zu treffen. Beide leben unter dem Eindruck von Gottes Verheißungen, die sie an ihrem eigenen Leib erfahren. Auch da sehen wir, wenn wir das jetzt gegeneinander ausspielen und fragen, was ist jetzt wahr oder was ist wahrer, dann kommen wir nirgendwo hin, sondern beides zusammen auch ergibt ein Bild, wo jede Leserin, jede Leser dieser Glaubensgeschichten für sich heilvolles, bereicherndes entdecken kann. Das wollen die Geschichten. Das ist ein besonderes Verständnis von Theologie, wie Glaubensgeschichten erzählt werden. Schau dir die Menschen von damals an und suche deinen eigenen Weg im Glauben. Und dafür bieten sie eine Fülle von Anregungen.
Und eben, da ist schon noch entscheidend, oder, wie man vielleicht auch denkt über so Sachen, wenn man ein bisschen die Hintergründe versteht und auch weiss, von wo sind dann die Evangelisten, die jetzt das geschrieben haben, gekommen, oder? Da hat dann ein Matthäus ganz einen anderen Hintergrund gehabt als ein Johannes, Markus oder ein Lukas, ja. Und sonst ist mir immer zu fest in der Kopflastigkeit, ich muss jetzt das wissen, bis ich weiss, aber eigentlich muss man ja auch mal ein bisschen den Kontext und die Umgebung sehen, oder?
Ja, das absolut. Matthäus wurzelt da eher im Judentum. Er rechnet zum Teil auch mit einem tiefen Verständnis vom Judentum, so wie er von der Bibel, vom ersten Testament erzählt und von der Geschichte Jesu. Lukas schreibt eher für ein Publikum, das auch in der nichtjüdischen Welt zu Hause ist und erklärt dann mehr Begriffe auch für nichtjüdische Leser. In der Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas stammt, fasst er in den Reden zum Beispiel dann auch ganze Passagen aus dem Alten Testament, aus dem Ersten Testament zusammen, weil er nicht damit rechnet, dass alle das so automatisch kennen. Diese Hintergründe der verschiedenen Evangelisten helfen sehr, die jeweiligen Erzählperspektiven zu verstehen.
Können wir doch ins Fazit rein, alles in allem. Was ziehst du für das Fazit jetzt allein zu dieser Weihnachtsgeschichte?
Sie kommen aus dem Leben und wollen Leben ermöglichen. Und zwar Leben in Zerbrechlichkeit, in Gefährdung. Und darin wollen sie Vertrauen und Heil stiften und lenken den Blick auf Jesus als unsere Hoffnung und als Hoffnung für die Welt. Und sie erzählen, so wie Jesus gefährdet war zu seiner Zeit, so war schon Mose gefährdet und so sind Menschen heute gefährdet. Und wenn sie Hoffnung und Heil finden, dann kommt das Leben Jesu und kommt die frohe Botschaft Gottes an ihr Ziel.
Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der so ein bisschen am Schwanken ist? Kann man das glauben, kann man das nicht?
Dem würde ich empfehlen, versuch den Kopf abzuschalten. Versuch,
nicht so einfach.
Versuch zu lesen, dich einzulassen auf die Geschichte. Am besten ein Evangelium am Stück, ohne Unterbrechungen. Markus-Evangelium, das kürzeste, geht vielleicht 1,5 Stunden, 2 Stunden, wenn man das am Stück liest. Setz dich hin in einen Sessel und lies es und wie eine Novelle und lass dich berühren von der ganzen Geschichte und geh dann zurück zum Detail. Und dasselbe mit Matthäus und Lukas. Es hilft, die Geschichten als ganze Geschichte und nicht nur als einzelne Bruchstücke zu entdecken.
Also alle das Kapitel. Also
alle Kapitel.
Einfach nur mal schnell den Anfang, die Geschichte von der Geburt, oder vielleicht 1, 2 Kapitel, sondern wirklich das Ganze bis zum Schluss eigentlich.
Dann entdecke ich auch die Zusammenhänge, die Evangelisten aufzeigen. Beispielsweise wie gerade der erwähnte Mose bei Matthäus. Ja? Jesus wird gerettet aus einem Kindermord, wie Mose gerettet wird aus einem Kindermord in seinem Körbchen. Ja, solche Perspektiven entdecke ich erst, wenn ich das am Stück lese. Mhm. Jesus wird gerade bei Matthäus wie als der neue Mose geschildert eben. Später steht er dann auf dem Berg und hält die Bergpredigt, so wie Mose auf einem Berg die Tora empfangen hat. Diese Zusammenhänge werden mir erst deutlich, wenn ich ein ganzes Evangelium am Stück lese. Und das hilft auch dann sozusagen beim Zurückblättern in die Geburtsgeschichten auch den besonderen Charakter der Geburtserzählung sich besser zu erschließen. Weil ich sehe, es kommt auf etwas anderes an als auf die Frage, was war genau bei der Geburt? Sie sind Auftakterzählungen, Vorgeschichten für das Leben Jesu und die Verkündigung Jesu im ganzen Evangelium.
Und da hilft es ja auch, in vielen Bibeln gibt es ja auch die Querverweise auf der Seite oder unten dran an der Fußnote, dass man auch wieder merkt, da hat man vielleicht einen Verweis eben ins Alte Testament, zu den Büchern Mose und in seine Geschichte oder wo auch immer. Oder auch in die Prophetien von Jesaja. Und das ist auch schon noch spannend, die Zusammenhang zu sehen. Dann merkt man eben auch, das ist ja nicht eine isolierte Geschichte für sich, die Geburtsgeschichte oder auch allgemein nur die Geschichte von Jesus Christus, sondern das, was ihm passiert ist, das hat auch mit dieser ganzen Heilsgeschichte vom Volk Israel zu tun und mit dieser ganzen Geschichte, wie Gott auch die Erde und uns alle geschaffen hat, im weitesten Sinn.
Absolut. Also das Neue Testament ist, wenn man so will, eine Fortsetzung der Heiligen Schrift Israels, der jüdischen Bibel. Und ohne Erstes Testament, ohne Altes Testament ist das Neue Testament komplett unverständlich. Wir wüssten nicht, woher die Verheißungen kommen. Wir wüssten nicht, was ein Messias ist, wenn wir es nicht vom Alten Testament her wüssten. Ja, im Neuen Testament schildern Menschen ihren Glauben im Licht des Gottes Israels und der Verheißungen für das jüdische Volk und für die ganze Welt. Das ist der Leseschlüssel quasi für das Neue Testament, auch für die Geburtsgeschichten.
Und wir haben es jetzt gehabt vom Kopf abschalten und eben das Evangelium lesen. Ist für viele Leute ja wahrscheinlich schon nicht so einfach, oder? Jetzt für gerade Leute, die sagen, hey, ich kann das nicht. Mich begleiten einfach immer die kritischen Gedanken. Und dann sind sie vielleicht blockiert zum Weiterlesen. Was würdest du da empfehlen?
Ich würde empfehlen, tatsächlich zunächst mal gerade das Neue Testament, die Evangelien zu lesen, wie wir heute auch eine Erzählung lesen. Natürlich sind das für uns heilige Schriften, die haben einen anderen Charakter als andere gute Literatur, aber trotzdem hilft es, sich auf die Erzählung einzulassen. Wir nehmen ja auch aus jeder Erzählung, die wir lesen, finden wir Personen darin spannend, anregend und die begleiten uns vielleicht ein Stück weit in unserem Leben. Diese Haltung ist gerade für den Einstieg nicht so schlecht, sondern eigentlich sehr gut für die Evangelien, weil sie einen etwas unverstellteren Zugang ermöglicht. Mhm. Und die Glaubensfragen und die Wahrheitsfrage, die kommt dann im Laufe der Zeit und führt uns immer wieder tiefer hinein in das Geheimnis unseres Glaubens. Aber als Anfang, die Evangelien zu lesen, wie ein anderes gutes Buch, hilft uns eben den Kopf abzuschalten und uns in die Dynamik hineinnehmen zu lassen, die Evangelien eröffnen wollen. Das entspricht auch durchaus dem Entstehungskontext der Evangelien. Mhm. Ja, beim Lukas-Evangelium zum Beispiel, noch vor der Geburtsgeschichte von Jesus, schreibt Lukas ja noch ein kleines Vorwort und sagt, ich habe jetzt alles ganz genau aufgeschrieben, damit du, hochverehrter Theophilus, dich von der Zuverlässigkeit überzeugen kannst, von all dem, was du jetzt schon gehört hast.
Genau,
Und bei dem Theophilus, da weiß man nicht so genau, ist das jetzt tatsächlich eine Person, ein Mann namens Theophilus, oder ist das eine Symbolfigur, denn Theophilus heißt Gottesfreund oder Gottlieb oder so etwas in der Art. Ist das sozusagen der idealtypische Leser oder ist es vielleicht sozusagen der Verleger, der Lukas finanziert hat während der Zeit, während er das Evangelium gelesen hat und vielleicht in seinem Privathaus zu einer Lesung des Evangeliums eingeladen hat. Die Texte wurden auch damals vorgelesen. Sie wurden öffentlich öffentlich in Privathäusern, gerade vielleicht das Lukas-Evangelium vorgelesen. Das heißt, wenn wir heute die Evangelien als Erzählung am Stück lesen, dann sind wir nahe dran bei dem, wie sie auch in den Gemeinden früher zunächst einmal gelesen wurden. Die Glaubensvertiefung ist dann ein lebenslanger Weg, der Schritt für Schritt mit den Texten und Geschichten und dem Evangelium weitergeht.
Wahrscheinlich kann es auch noch helfen, je nachdem, welche Übersetzung das man nimmt. Weil wenn man vielleicht gerade mit einer Elberfelder anfängt oder einer Luther, ist es für manche vielleicht noch kompliziert, das zu verstehen. Aber glücklicherweise gibt es ja verschiedene Übersetzungen heutzutage. Gewisse, die auch ein bisschen, vielleicht dann weniger näher in der Genauigkeit sind, dafür aber verständlicher. Dann würdest du auch empfehlen, verschiedene Übersetzungen da zu nehmen.
Unbedingt. Also wie du sagst, es gibt verschiedene Übersetzungen, sprachlich sehr präzise oder freiere oder so etwas. Das ist auch ein bisschen nach persönlicher Vorliebe. Ich selbst habe natürlich, abgesehen von den griechischen Originaltexten, gerne die möglichst präzisen Übersetzungen. Ja, die Elberfelder ist eine von den besonders präzisen. Aber vor allem das Wichtigste ist, nie nur eine Übersetzung nehmen. Ja, mal mit einer anfangen, absolut, mit einer, die man gut versteht, in der man sich gut zurechtfindet, aber dann irgendwann auch mal eine zweite daneben lesen, auch Texte vergleichen.
Das kann auch wieder inspirieren.
Absolut, ja. Und dann sieht man, dass das hier und da ein bisschen eine andere Nuance bekommt in einer anderen Übersetzung. Auch das hilft, in die Entdeckung besser einzutauchen von der Schrift.
Das hat mir auch geholfen. Ja. Ich bin als junger Mann mit einer Hoffnung für alle angefangen. Es ist wahrscheinlich die, die am weitesten weg ist von irgendwie der Genauigkeit. Aber das hat mir geholfen, einfach mal zum Gesamtüberblick bekommen, Verständnis von der Geschichte. Ja. Und dann bin ich dann auch mal weitergegangen zu genauer Übersetzung. Eben auch ein Elbefelder oder eben ein Schlachter oder was auch immer, wo dann eben gerade nochmal einen anderen Blick geben. Und das ist noch spannend. Man taucht in jeder Übersetzung wieder neu in die Geschichte, und zwar in die Weihnachtsgeschichte. Aber ich möchte jetzt weitergehen, und ist vielleicht jetzt noch eine grosse Frage, die ich da stelle, aber du darfst sie gerne einfach aus deinen Worten beantworten, wenn wir jetzt das alles zusammennehmen und geredet haben mit allem dafür und dawider, ob jetzt historisch oder biblisch oder auch glaubensbasiert. Ohne Glauben geht es ja nie. Was würdest du sagen, hat die Person von Jesus Christus wirklich existiert oder nicht?
Selbstverständlich. Also das ist überhaupt keine Frage. Wer das leugnet, stellt sich auf den Boden außerhalb von seriöser Geschichtswissenschaft. Auch das mal bewusst so formuliert, das ist keine Frage. Die entscheidende Frage aus christlicher Perspektive ist natürlich, wer ist Jesus für dich? Und lasse ich mich von Jesus einladen, einen Lebens- und Glaubensweg mit Perspektive auf das Gottesreich zu gehen, das Jesus verkündet hat. Auch damit stehen wir auf gutem historischen Boden mit der Gottesreichverkündigung Jesu. Auch daran gibt es keinen vernünftigen Zweifel. Aber was ich damit mache, das bleibt mir selbst überlassen.
Jetzt, was nimmst du persönlich aus dieser Geschichte mit und was können andere auch mitnehmen?
Ich habe ein Jahr lang in Jerusalem studiert und kenne auch die Gegenden und die Landschaften gut. Und dieser sehr konkrete Glaube im Unterwegssein, in der auch bildlichen Vorstellung, wie das vielleicht damals gewesen sein könnte, der hilft mir sehr, Glauben im Alltag ankommen zu lassen. Das ist vielleicht ein Privileg. Alle waren schon mal in Israel.
Ich noch nicht, aber ich würde gerne mal. Ja. Aber jetzt ist vielleicht nicht gerade die richtige Zeit.
Ja, oder selbstverständlich, ja. Sehr, sehr schwierige Situation dort. Aber die Menschen vor Ort brauchen trotzdem Solidarität und Unterstützung auf beiden Seiten.
Das stimmt, ja. Was würdest du jetzt sagen, was können andere mitnehmen von dem, also von dieser Geschichte?
Die Kindheitsgeschichten oder die Erzählung von der Geburt Jesu haben ja Ecken und Kanten. Eben die unklare Schwangerschaft, der Josef weiß nicht so recht, die Verfolgung, die Flucht. Und durch alles hindurch setzt sich das Leben durch und setzt sich die Verheißung durch. In dem Sinn machen die Geschichten Mut, auch in allen Schwierigkeiten unseres alltäglichen Lebens, in den kleinen, aber auch in den großen, die Zuversicht nicht zu verlieren. Das ist für uns heute hier in unserer Sicherheit viel leichter gesagt als für viele andere Menschen in Israel, in Palästina, in der Ukraine. Insofern geht mir das auch nur etwas zögerlich von den Lippen, weil wir hier und heute diesen Tatbeweis nicht erbringen müssen. Ja, aber letztlich geht es um Menschen, die in Not sind, bedrängt und aus diesen Geschichten Perspektive für sich entdecken. Wie groß die Not auch immer ist. Und auch wir in unserem sicheren Leben hier haben unsere Bedrängnisse, die auch zählen und uns helfen können und wo uns die Geschichten helfen können, das Leben und Gottes Verheißung für uns zu entdecken.
Also doch auch hoffnungsvolle Perspektive, trotz allem, was in der Welt auch an ja, herausforderndem an Leid läuft, und das soll uns inspirieren, auch für die Weihnachten, eben das Fest von der Hoffnung und von der Liebe. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, gerade Weihnachtsgeschichte, wenn er sie unter dem Baum lesen würde? Welche Version würdest du empfehlen, von welchen zwei?
Ich selbst habe noch wirklich im Ohr meinen Großvater, der, solange ich das erlebt habe, zwar nie in die Kirche gegangen ist, aber immer an Weihnachten die Lukas-Kindheitsgeschichte sozusagen, den Klassiker gelesen hat, stand da auf, nahm die Bibel und hat das vorgelesen, habe ich seine Stimme noch im Ohr und die alte Luther-Übersetzung, in der er das gemacht hat. Ich finde, wer was Neues entdecken will, der soll am Anfang des Abends die eine lesen und am Ende des Abends die zweite. Und dann gibt es genug Gesprächsstoff für den ganzen Abend, ja, die beiden Geschichten miteinander zu entdecken. Lukas ist viel bekannter, ja, ist auch viel länger. Bei Matthäus brechen wir meistens viel früher auf, ja, dann, wenn die Sterndeuter angekommen sind und dann geht es ja erst richtig los mit der Bedrohung und der Flucht. Ja, also von daher, ich möchte keine Entscheidung, ich plädiere für beide. Und dann erzählen, was habe ich gehört, was fasziniert mich an der einen Geschichte und was an der anderen. Dann wird es spannend an Weihnachten.
Das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört, aber das nehme ich doch gerade als Inspiration mit. Vielleicht für unser Weihnachtsgeschenk für die Kinder könnte man vorstellen, dass die auch sagen, oh wow, gerade zweimal, das könnte ist noch spannend sein.
Ja, genau. Also, und Lukas braucht Zeit, aber...
Man kann sich ja die Zeit nehmen, oder? Und dann hat man ja auch Zeit. Also, genau. Danke vielmals für das inspirierende Gespräch, Detlef Hecking.
Sehr gerne.
Und kurz vor Weihnachten, das heisst ja auch, dass das Jahr auch schon bald zu Ende geht. Das heisst auch für unseren Podcast, dass wir in eine kurze Winterpause reingehen. Anfangs Jahr sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Serie über Glaubensgeschichten. Ich rede dort jeweils mit je einem Gast darüber, wie sie oder er ihr oder sein Glaubensbild im Verlauf vom Leben, wie sich das entwickelt oder verändert hat. Den Anfang mache ich dann mit dem Martin Benz. Jetzt wünsche ich euch aber zuerst mal schöne Weihnachten und einen guten Jahresabschluss. Am Mikro war Karl Dietli. Bis zum nächsten Mal.
Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.